Ende August 1992 kam es zu pogromartigen Übergriffen auf die Unterkunft für Asylsuchende in Cottbus-Sachsendorf. In einem Projekt im Masterstudiengang Soziale Arbeit an der BTU Cottbus-Senftenberg haben wir uns mit den Ereignissen und mit rechter Gewalt in den 90er Jahren beschäftigt.
In dieser Podcast-Reihe beleuchten wir unterschiedliche Perspektiven und schauen auf verschiedene Arten der Betroffenheit von rechter Gewalt. Dabei geht es auch um gesamtgesellschaftliche Hintergründe und Leerstellen.
Wir wollen aufarbeiten, zuhören und erinnern.
Ich glaube, also Cottbus oder daran zu denken, was Cottbus war oder wie diese Zeit war, ist irgendwie total krass zweischneidig. Das eine ist, es war wirklich die Hölle. Also es hat mein Leben auf eine nicht gute Weise geprägt. Und gleichzeitig war es der beste Ort überhaupt. Also ich bekomme das im Kopf nie gut zusammen. Dass das gleichzeitig stattgefunden hat, ist total schwer für mich zu verstehen.
Das sagt Alexandra, von der ihr in der vergangenen Folge schon gehört habt, über ihre Zeit in Cottbus in den 90er Jahren. Einer Zeit, die sie als ambivalent beschreibt. Einerseits war die Lebensrealität damals für bestimmte Personengruppen von permanenter Bedrohung durch Rechtsextremismus und eine latente Atmosphäre von Gewalt geprägt. Andererseits war es aber auch eine Zeit der Selbstorganisation von unter anderem antifaschistischen linken Gruppierungen und der Schaffung von Strukturen. Alexandra kam damals für ihr Studium nach Cottbus und gründete zusammen mit einem Freund die Anlaufstelle für Opfer rechter Gewalt. Wie sich die Stelle gegründet hat, wie die Beratung erfolgt ist und welche Bedeutung es hat, Betroffenen zuzuhören, darum geht es in dieser Folge. Mein Name ist Johanna Schüffner und ihr hört Folge 5. Sehen und Zuhören, Beratung von Betroffenen rechter Gewalt.
Wir haben diese Zeitung gemacht. Die hieß am Anfang Harte Zeiten. Zwischendurch haben wir sie eingestellt und als wir sie später neu gegründet haben, haben wir sie dann noch härtere Zeiten genannt. Und die gab es echt lange, viele Jahre. Und dann habe ich angefangen, in dieser Zeitung immer so eine Übersicht rechter Angriffe zusammenzustellen. Irgendwie fand ich, man muss da mal ein Forum für schaffen. Ich meine, heute haben wir das Internet, da steht jetzt alles drin. Aber damals, Ende der 90er, ich habe dann jedenfalls immer so Fälle zusammengestellt, die in der Zeitung standen und von denen man ausgehen konnte, dass sie einen rechten oder rassistischen Hintergrund haben. Und dann habe ich immer monatlich so eine Chronologie gemacht. Und das hat dann so den Effekt gehabt, so 98, dass dann Leute zu mir gekommen sind und mir ihre Geschichte erzählt haben, weil sie eben wollten, dass ich das mit in diese Chronologie aufnehme. Die konnten nicht zur Polizei gehen, weil niemand ist zur Polizei gegangen. Das hat man nicht gemacht. Gleichzeitig sind aber diese krassen Dinge passiert und plötzlich gab es so einen Raum, in dem man darüber sprechen konnte, in dem das auch eine Bedeutung bekommen hat. Sehr viele Leute sind zu mir gekommen und haben mir ihre Geschichten erzählt.
Das erzählt uns Alexandra über die ersten Anfänge ihrer Beratungstätigkeit. Sie berichtet uns zudem, dass die Anlaufstelle zunächst mit einer Flüchtlingsinitiative kooperierte, die sich insbesondere für die Abschaffung der Gutscheinsysteme für Asylsuchende und eine dezentrale Unterbringung Geflüchteter einsetzte. Später gründete Alexandra dann zusammen mit einem Freund die Anlaufstelle für Opfer rechter Gewalt in Cottbus. Zunächst entstand die Stelle aus dem enormen Bedarf Betroffener heraus und hat sich dann zunehmend professionalisiert. Nachdem Alexandra die Beratung längere Zeit unentgeltlich neben ihrem Studium gemacht hat, entstanden daraus auch feste Stellen und es bildeten sich feste Strukturen. Das war so Anfang der 2000er Jahre. Aber zurück zu den Anfängen. Alexandra erzählt uns von einem der ersten Fälle der Anlaufstelle, der für sie und die weitere Entwicklung eine besondere Bedeutung hatte.
Der 13. Februar hat immer noch, also mein Leben ist davor und mein Leben ist danach. Also ich weiß nicht, ob ihr sowas in eurem Leben habt, aber es ist so ein Bruch in meinem Leben. Es gibt ein davor und danach.
Doch was genau ist in der Nacht vom 12. auf den 13. Februar 1999 passiert? Kurze Anmerkung. Der folgende Einspieler enthält Nacherzählungen von Gewalt. Wenn ihr das lieber nicht hören möchtet, überspringt die nächsten Minuten.
Es ist Freitag, der 12. Februar 1999 in Guben. Die Asylbewerber Khaled B. und Farid G. aus Algerien besuchen mit ihrem Freund Issa Kaka aus Sierra Leone die Diskothek Dance Club. Sie verbringen dort den Abend, tanzen, feiern und machen sich in den frühen Morgenstunden auf dem Weg nach Hause. Zur gleichen Zeit fahren drei Autos durch die Straßen Gubens. In ihnen sitzen 11 Jugendliche, die in der rechtsextremen Szene zu verorten sind oder zumindest schon häufiger durch rechte Parolen und Gewalttaten auffällig wurden. Später lässt sich rekonstruieren, dass sie in dieser Nacht speziell auf der Jagd nach Ausländern waren. Sie fallen schon nachts durch Pöbeleien, lauten Rechtsrock und das Grölen von rechten, menschenfeindlichen Parolen auf. Als sie schließlich an Farid G. und seinen Freunden vorbeikommen, bremsen die Autos und bleiben stehen. Die Jugendlichen steigen gröhlend aus den Fahrzeugen aus, laufen auf die jungen Männer zu und schreien: Wir haben euch was mitgebracht. Hass, Hass, Hass. Die Asylbewerber merken den Ernst der Lage und wollen zunächst wieder in Richtung des Dance Club. Als sie jedoch bemerken, dass sie auf diesem Weg keine Chance haben, den Angreifern zu entkommen, machen sie erneut Kehrt und rennen in Richtung der Asylunterkunft. Die Verfolger hasten zurück in ihre Autos und nehmen die Verfolgung auf. Nach 100 Metern bleiben sie erneut stehen. Khaled, Farid und Issaka laufen quer über die Straße. Schließlich trennen sich ihre Wege. Khaled läuft über eine Grünfläche, verfolgt von drei Jugendlichen, doch er kann ihnen nicht entkommen. Er wird mit Pflastersteinen beworfen und getreten, bis er ohnmächtig wird. Dann lassen die Angreifer von ihm ab und lassen ihn am Boden liegen. Farid und Issaka laufen unterdessen auf ein nahestehendes Haus zu, in der Hoffnung, dort Schutz zu finden. Auch sie werden von zwei Angreifern verfolgt. Sie erreichen die gläserne Tür eines Wohnhauses. In seiner Panik tritt Farid die Tür ein, wobei er sich die Schlagader am Knie verletzt. Die beiden Männer zwängen sich durch die Öffnung in den Hausflur und laufen in den ersten Stock. Farid bittet Issaka, ein Taxi zu holen, um beide in Sicherheit zu bringen. Vor der Haustür steht weiter ein Auto der Verfolger, doch Issaka sieht, dass da auch ein Taxi ist. Er bemerkt, wie stark sein Freund Farid blutet und sieht das Taxi als einzige Möglichkeit, Hilfe zu holen. Er steigt ein, versucht dem Taxifahrer zu erklären, dass sein Freund Hilfe braucht und er ins Flüchtlingsheim gefahren werden möchte. Der Fahrer bemerkt jedoch schnell, dass ihm das Auto der Angreifer folgt und fährt Issaka nicht zu dem Flüchtlingsheim, sondern zu einem Bistro in der Nähe, das noch geöffnet hat. Als die Polizei schließlich eintrifft, wird Issaka von dieser, weiterhin von Autos der Angreifer verfolgt, auf die Polizeiwache gebracht. Khaled erwacht ungefähr zu dieser Zeit aus seiner Ohnmacht. Er läuft zurück zum Dance Club und bittet den Wirt, die Polizei zu rufen. Diese kommt nach etwa 10 Minuten und bringt ihn zu Issaka auf die Polizeiwache. Um 5.18 Uhr trifft der Notarzt in dem Haus ein, in dem sich der verletzte Farid Gwendul versteckt hielt. Er kann nur noch seinen Tod feststellen. Vom Aufbruch in der Diskothek bis zu seinem Tod sind nur 30 Minuten vergangen. Die Polizei verhaftet im Laufe des Tages die 11 Jugendlichen, die an der Tat beteiligt waren.
Der Tod von Farid Gwendul erregte sowohl im Stadtgeschehen als auch in der überregionalen Berichterstattung eine große Aufmerksamkeit. Auf der einen Seite standen Menschen, die sich mit den Hinterbliebenen solidarisierten und ihren Schock und ihre Trauer öffentlich zeigten. Die Antifa Guben zum Beispiel organisierte Demonstrationen und setzte in Eigeninitiative ein Erinnerungszeichen an die Tat, um einen Gedenkort zu schaffen. Auf der anderen Seite gab es, wie wir es aus damaligen oder auch heutigen Diskursen gut kennen, eine Verharmlosung der Tat und der rechtsextremen Hintergründe. Sie wurde als Einzelfall abgetan, die den Ruf der Stadt beschmutzt. Alexandra war selbst in den Tagen nach der Tat in Guben und hat die Beratung der Angehörigen und der Überlebenden der Nacht übernommen. Sie war stark in den gesamten Fall und die Aufarbeitung involviert, auch noch viele Jahre danach. Unter anderem hat sie einen Artikel über die Bedeutung des Gedenkens an rechte Gewalttaten im Stadtgeschehen geschrieben, der in dem Buch 30 Jahre Antifa Ostdeutschland veröffentlicht wurde. Genaue Angaben dazu findet ihr in den Shownotes. Zudem war Alexandra auch an der Prozessbeobachtung im Zuge des Gerichtsverfahrens gegen die Angeklagten der rechten Hetzjagd in Guben beteiligt. Der Fall erregte großes Medieninteresse und wies darüber hinaus noch weitere Besonderheiten auf. Wenn euch das noch tiefer interessiert, kann ich das Buch Nur ein Toter mehr empfehlen, was Alexandra zusammen mit anderen AutorInnen über die Tat und den anschließenden Prozess geschrieben hat. Die genauen Angaben dazu findet ihr in den Shownotes. In unserem Interview erzählte Alexandra uns, welche Bedeutung der Fall in Gruben für die weitere Beratungstätigkeit in der Anlaufstelle hatte.
Wenn man das macht, wenn man an so einem Ort so präsent ist, also wenn man in solche Strukturen kommt, wie zum Beispiel in ein Asylbewerberheim, was da am Rand von so einer Stadt oder Kleinstadt ist, dann kommt man da hin und fängt an, mit 2 Leuten zu reden und am Ende redet man mit 20, weil alle natürlich eine Geschichte haben. Damals war es natürlich auch so, dass sich überhaupt jemand dafür interessiert hat, den Leuten zugehört hat und ihnen gesagt hat, was sie machen können. Ich meine, niemand wusste, was er oder sie machen kann. Diese Frage, was für Rechte und Möglichkeiten man hat, das ist einfach undurchschaubar.
In ihrer Arbeit in der Anlaufstelle hat Alexandra Personen beraten, die in unterschiedlicher Form von Diskriminierung, Rassismus und rechter Gewalt betroffen waren. Manchmal sind Betroffene direkt auf sie zugekommen. Manchmal haben sie aber auch selbst aktiv den Kontakt zu den Menschen gesucht. Nicht alle wollten mit ihnen über ihre Erlebnisse sprechen. Alexandra berichtet uns davon, dass viele ihr in der Beratung erzählten, ihr Erlebnis und damit waren Rechtsextreme, mitunter rassistische Übergriffe und Gewalt gemeint, seien nicht schlimmer als das, was sie in den letzten Jahren in Cottbus erlebt hätten. Aus der Forschung weiß man, dass diese Relativierung auch eine psychologische Verarbeitungsstrategie von Menschen ist, die Gewalt erleben, um traumatische Erlebnisse nicht zu nah an sich heranzulassen und irgendwie mit der permanenten Bedrohung durch rechte Gewalt umzugehen. In ihrer Beratungstätigkeit hat Alexandra auch Eltern von Jugendlichen beraten, die Teil linker Jugendgruppen waren oder sich in sonstiger Form von rechten Gruppierungen abgrenzten. Sie hat uns erzählt, dass die Lebensrealität ihrer Kinder für viele Eltern nicht allgegenwärtig war, zumindest wenn diese in ihrem Alltag zunächst nicht von Rassismus oder rechter Gewalt betroffen waren. Oft mussten die Eltern dann schmerzlich miterleben, wie real die Gefahr wirklich war, wenn ihre eigenen Kinder betroffen waren. Von diesem Wahrnehmungsdefizit oder diesen Ausblendungstendenzen haben wir häufiger in den Interviews gehört, die wir mit Personen geführt haben, die zu der Zeit der linken Jugendszene angehörten. Einer unserer Interviewten sagte zum Beispiel Folgendes.
Und ich habe denen dann auch erzählt, was ich so erlebt habe auf der Straße. Das konnten die nicht mit mir in Verbindung bringen. Das war, als würde ich aus irgendeinem entfernten Krieg erzählen, in dem junge Menschen gerade die Zeit erleben. Das konnten die, glaube ich, nicht verarbeiten für sich. Ich glaube, ihre größte Sorge war, dass ich diese Lehre fertig mache, aber die haben nicht begriffen, dass die größere Gefahr ist, hier totgeschlagen zu werden oder auf die Fresse zu kriegen.
In den Interviews wurde uns auch berichtet, dass die Eltern sich natürlich auch Sorgen um ihre Kinder gemacht haben oder auch schockiert von der rechten Gewalt waren und diese verurteilten. Dennoch war es für die Eltern häufig schwierig, die Lebensrealität ihrer Kinder zu verstehen und nachzuvollziehen, wie stark die Dominanz rechter Gewalt im Stadtgeschehen wirklich war. Nicht sehen, nicht wahrnehmen, nicht erinnern. All das zog sich wie ein roter Faden durch unser Projekt. Wir sind auf viele Leerstellen gestoßen, haben am Ende mehr Fragen als wirkliche Antworten. Unser eigentliches Ziel, Menschen zu finden, die zu der Zeit der pogromartigen Übergriffe in der Unterkunft für Asylsuchende in Cottbus gelebt haben und ihre Geschichten zu erzählen, das haben wir nicht erreicht. Noch immer gibt es im Stadtgeschehen keinen Gedenkort. Nichts, was daran erinnert und darauf aufmerksam macht, was damals passiert ist. Es scheint kaum einen gesamtgesellschaftlichen Aufarbeitungsprozess gegeben zu haben. Warum das so ist, hat vielfältige Gründe, die noch genauer zu erforschen sind und hier nur angerissen werden können. Wenn euch das interessiert, hört euch gerne die nächste und letzte Folge an. In dieser schauen wir nochmal genauer darauf, welche Rolle das Erinnern und Aufarbeiten sowohl für betroffenen Gruppen als auch für die gesamte Zivilgesellschaft hat.